Ja, das Thema meiner Andacht lautet: Sei stark und sei mutig. Der Text aus Josua 1 ist den meisten sicherlich sehr bekannt. So macht dich nun auf, zieh über den Jordan. Jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich es Mose verheißen habe. So machen wir uns jetzt auch auf nach dieser Bibelfreizeit und betreten vielleicht auch neues Gebiet, selbst wenn wir wieder an dieselben Orte zurückkommen, wo wir hergekommen sind, ist es vielleicht jetzt für uns doch neues Gebiet, nach dem, was wir gehört haben. Und Gott hat uns das ganze Land der Hethiter verheißen. Das soll unser Gebiet sein. Es soll dir niemand widerstehen dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Sei stark und mutig. Hethiter, das ist ein interessantes Wort. So hieß ein Volk, aber von der Bedeutung her heißt es eigentlich die Schrecklichen. Oder man könnte ja auch sagen, was Schrecken ist ja auch Terror, also die Terroristen. Ne? Also vor denen musste man wirklich Angst haben. Und wer sind denn in deinem Leben die Hethiter? Welche Probleme, welche Süchte? Oder sind es gar vielleicht die Moslems? Man hat so verschiedene Vorstellungen von Menschen oder vor Sachen, vor denen man Angst hat, Menschenfurcht. Und ich denke, hier in den Seminaren ist uns schon einiges an Angst genommen worden, hoffe ich, durch die Verheißungen Gottes. Aber ich möchte heute Morgen auch mal eine andere Angst ansprechen, vielleicht die Angst vor Gott, vor dem Vater. Mir ging das nämlich jahrelang so, als Teenager begann das schon, dass ich dann irgendwann, als ich so eine engere Beziehung zu Gott hatte, habe ich angefangen, zu Jesus zu beten und ausschließlich zu Jesus. Jesus stand mir irgendwie näher, er konnte mich mehr verstehen. Es war auch für mich ganz natürlicher, dass ich mit ihm so ganz normal rede wie mit einem Freund, konnte mit Jesus, da hatte ich nicht so den Eindruck, ich trete jetzt irgendwie vor den Thron Gottes und muss jetzt irgendwie besondere Formeln vielleicht im Gebet einhalten oder irgendwie war Jesus mir näher. Aber über die Jahre habe ich dann irgendwie überlegt und erkannt, ist es eigentlich so genau das, was Jesus will für mich in meinem Leben, und möchte mit euch jetzt einige Bibeltexte betrachten, um uns, wenn der ein oder andere vielleicht ähnlich empfindet, diese Angst zu nehmen. Denn es heißt ja in Hebräer 4, Vers 14, da wir nun einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Das heißt, wir brauchen, weil wir Jesus haben und ja Jesus jetzt direkt vor dem Thron Gottes steht, keine Angst zu haben, auch diese enge, dieselbe enge Beziehung und dieses selbe Vertrauen zu spüren, wenn wir zum Vater beten und vor Gottes Thron treten. Und so hat uns ja auch Jesus selber angewiesen, darum sollt ihr so beten, unser Vater im Himmel. Und ich denke, dass das manchmal vergessen wird. Ihr versucht es auch mal vielleicht zu beobachten, bei euch selber, in der Familie, in den Gemeinden, wie das so gemacht wird. Und hier, ob wir wirklich diesem Auftrag Jesu, so zu beten, unser Vater im Himmel, nachkommen. Er hat es noch weiter erklärt, was auch immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er wird es euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebeten. Bittet, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude völlig wird. Jesus hat uns also Mut gemacht, stark zu sein, denn die Juden, ja, die haben natürlich zum Vater gebetet, aber sie hatten doch auch irgendwie ein falsches Gottesbild, haben Gott nicht wirklich richtig vertraut, dass er sie nicht freimachen konnte. Da war doch noch Angst in ihrem Leben vor Gott, der ja auch richtet und zornig sein kann nach ihrem Verständnis. Und Jesus musste kommen und uns zeigen, wie der Vater wirklich ist. Wenn wir jetzt auch in Offenbarung 8 lesen, da steht, ein anderer Engel kam und trat an den Altar und hatte ein goldenes Räuchergefäß. Das war ja am großen Versöhnungstag der Fall, dass der hohe Priester erst ins Heilige ging, trat dann vor den Räucheraltar, der eigentlich ja ein Möbelstück vom Allerheiligsten war, aber er stand noch vor dem Vorhang. Das heißt, dort hat er dann geräuchert, der Rauch, dieses Räucherwerk ist dann über den Vorhang ins Allerheiligste gezogen, damit dann das Allerheiligste so in diesen Weihrauch gehüllt war, dass er erst dann eintreten durfte. Dann war es auch so am großen Versöhnungstag, so sagt die jüdische Tradition, dass der hohe Priester einen Strick umgebunden hatte mit einem längeren Seil, was dann noch ins Heiligtum und nach vielleicht sogar vorne rausging. Im Fall, dass er nicht rein vor Gott wäre und im Allerheiligsten sterben würde, dass man ihn rausziehen kann, weil ja niemand dieses Allerheiligste dann betreten kann. So war eben die Vorstellung bei den Juden. Wenn wir jetzt weiterlesen, ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, dass er es darbringe mit den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar vor dem Thron. Und der Rauch des Räucherwerks mit den Gebeten der Heiligen stieg von der Hand des Engels hinauf vor Gott. Und wir wissen ja, dass Jesus unser hoher Priester ist. Die Juden haben aber nicht zum hohen Priester gebetet und dann hat der hohe Priester diese Gebete genommen und dann zu Gott gebetet. Nein, die Juden haben direkt zum Vater gebetet. Und so macht es eigentlich für uns und auch biblisch viel mehr Sinn, dass wir zum Vater beten. Jesus ist der, der diese Gebete mit seinem Räucherwerk, mit seiner Gerechtigkeit vermischt und vor dem Vater darbringt. Was ich euch noch vorlesen möchte aus Spiritual Gifts von Ellen White: Als die Gebete der Heiligen im Glauben zu Jesus heraufkamen und er sie seinem Vater brachte, stieg ein Wohlgeruch von dem Räucherwerk auf. Er sah aus wie Rauch in herrlichster Farbenpracht. Über dem Ort, an dem Jesus vor der Bundeslade stand, sah ich einen unwahrscheinlich hellen Glanz, in den man nicht hineinschauen konnte. Es sah aus wie ein Thron, auf dem Gott wohnt. Als der Weihrauch zum Vater aufstieg, erfasste der wunderbare Glanz vom Thron des Vaters Jesus und von Jesus breitete er sich auf alle aus, deren Gebete wie süßer Weihrauch aufgestiegen waren. Ellen White bestätigt es also auch, dass dieser Engel aus Offenbarung 8 in Wirklichkeit Jesus ist, der dort am Räucheraltar als hoher Priester vor dem Vater steht. Und um das noch mehr zu verstehen, wollen wir mal überlegen, einen Aspekt, warum Gott denn seinen Sohn in die Welt sandte. Jesus sagt ja, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich möchte mal den Fokus drauf legen, ich bin der Weg. Das heißt, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wer ist denn das Ziel? Der Vater. Und vielleicht vergessen wir manchmal, dass Jesus sich selber nicht als Ziel für uns verstanden hat, sondern als Weg. Sein Anliegen ist es ja, uns wieder mit dem Vater zu versöhnen, vor dem wir als Menschen irgendwie Angst hatten und den wir nicht richtig verstanden haben. Und deswegen ist die Kluft der Sünde immer geblieben. Und deswegen war Jesu Aufgabe auch, ich habe dich verherrlicht auf Erden, hat er gebetet, kurz vor seiner Kreuzigung. Und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast. Seine Aufgabe war es, uns den Vater zu offenbaren, zu zeigen und zu repräsentieren und den Vater dadurch zu verherrlichen, wie er wirklich ist, dass wir ihm absolut vertrauen können, dass er genau so ist, wie Jesus war und wie wir ihn anfassen und schmecken konnten und sehen konnten. Und so bestätigt es auch der Geist der Weissagung in diesem wunderschönen Zitat: die Gotteserkenntnis, wie sie in Jesus offenbart wurde, ist die Erkenntnis, die alle brauchen, die gerettet werden. Diese Erkenntnis verwandelt den Charakter. Wird sie ins Leben aufgenommen, schafft sie das Herz neu nach dem Bilde Jesu. Das ist die Gotteserkenntnis, zu der Gott seine Kinder einlädt. Alles andere ist unbedeutend und nichtig. Jesus sagt dann auch: Hättet ihr mich lieb, so würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn der Vater ist größer als ich. Das heißt, meine Frage: Haben wir wirklich Jesu Anliegen verstanden? Er ist gekommen, uns den Vater zu zeigen, aber manchmal habe ich den Eindruck, der Vater wird immer mehr irgendwie vergessen. Also, wenn ihr das mal so überlegt und beobachtet, auch in der Christenheit insgesamt ist der Vater doch irgendwie auf dem Rückzug. Durch ihn, Christus Jesus, haben wir den Zugang zum Vater. Jesus ist also der Zugang zum Vater. Nutzt du diesen Zugang? Beobachten wir mal. Mir ist das auch erst aufgefallen, als ich so mit Moslems irgendwie zusammengearbeitet habe. Und Moslems ist es natürlich, die haben gar kein Problem damit, wenn wir zu Gott beten und ihn anrufen, auch als Vater. Da ist das viel leichter für sie zu verstehen. Aber was sie erleben, wenn sie in unsere Gemeinden kommen, ist, dass wir einen anderen Gott haben, dass unser allmächtiger Gott Jesus ist und dass wir zu ihm beten. Und das fällt ihnen extrem schwer. Das ist für sie die größte Sünde, die man überhaupt begehen kann. Und von daher ist sofort eine Mauer überhaupt gar kein Zugang, gar keine Gesprächsgrundlage. Überlegen wir mal, ob wir nicht tatsächlich den Vater durch Jesus ersetzen. Ob wir Jesu Anliegen nicht irgendwie ignorieren. Der Vater verschwindet zunehmend aus den Gebeten. Man erlebt es in den Gemeinden sehr oft, dass zu Jesus gebeten wird. In deinem Namen betet man dann, obwohl in der Bibel es heißt, betet zum Vater in meinem Namen. Auch der Schöpfer. Es ist immer mehr so, dass wenn man das Wort Schöpfer hört, wir an Jesus denken. Jesus, unser Schöpfer. Und es stimmt, wir lesen in Hebräer 1, Vers 2, durch ihn, den Sohn, hat er, also den Sohn in Klammern, ja, durch ihn hat er auch die Welten geschaffen, heißt es in Hebräer 1, Vers 2. Also durch den Sohn hat der Vater die Welt geschaffen. Insofern ist Jesus natürlich unser Schöpfer, aber wenn wir Schöpfer hören, sollten wir doch primär an den Vater denken. Denn Ellen White zum Beispiel schreibt in Early Writings, Gott sagte zu seinem Sohn, lass uns Menschen machen. Oder auch in Offenbarung 10, wo Jesus als der Engel repräsentiert wird, der mit einem Fuß auf dem Meer und mit dem anderen auf der Erde steht, da heißt es, und der Engel, was jetzt Jesus ist, den ich auf dem Meer und auf der Erde stehen sah, schwor bei dem, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel geschaffen hat und was darin ist, und die Erde und was darauf ist, und das Meer und was darin ist. Also Jesus selber schwört beim Schöpfer und präsentiert sich uns nicht in erster Linie als derjenige, der uns sagt, du, ich habe dich geschaffen. In dieser Weise ist Jesus eigentlich nie aufgetreten, obwohl die Apostel uns dann erklären, dass Jesus tatsächlich schon vor Grundlegung der Welt derjenige war, weil er ja das Wort Gottes ist, durch den Gott sprach und es geschah, durch den Gott alles geschaffen hat. Und so gibt es auch eine Aussage von Ellen White in Manuscript Releases 19, Seite 319. Der mächtige Engel, der Johannes unterrichtete, war kein anderer als Jesus Christus. Als er seinen rechten Fuß auf das Meer setzte und seinen linken auf das trockene Land, zeigte er, welche Rolle er in den Schlussszenen des großen Kampfes mit Satan spielen würde. Wenn wir Heiland sagen, das ist mir auch erst beim Studium aufgefallen, meinen wir ja immer Jesus. Die Apostel haben das aber ganz anders verwendet. Studiert mal den Begriff, nicht ganz anders, aber auch anders. Studiert mal bei den Aposteln in der Konkordanz den Begriff Heiland. Dann wird Heiland genauso der Vater manchmal genannt und dann ein paar Versen später wird Heiland Jesus genannt. Also auch hier kann es uns passieren, dass wir den Vater irgendwie aus den Augen verlieren. Beobachtet auch mal, wenn ihr das Wort Gott lest. An was denkt ihr als erstes? An den Vater oder an Jesus? Oft ist es so, dass wir heute unmittelbar an Jesus denken. Wenn man aber genau die Sprache der Apostel liest und oft definiert es, wird es auch in jedem Apostelbrief irgendwo an einer Stelle dann klar definiert, dass wenn in der Bibel das Wort Gott steht, fast zu 99% der Fälle eindeutig klar definiert der Vater gemeint ist, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen, wäre jetzt ein Beispiel. Und so ist es ganz, ganz oft. Was noch interessanter zu studieren ist, ist der Begriff Herr. Wenn wir Herr sagen, denken wir sehr oft an Jesus. Mir ist aber auch aufgefallen, ich wollte mir das auch mal vor Augen führen, wie haben es die Apostel verstanden, dann ist es ja tatsächlich so, dass Herr wird doch im Alten Testament ja verwendet, um den Gottesnamen nicht aussprechen zu müssen. Die Juden sprechen den bis heute nicht aus, weil sie sagen, die Aussprache weiß man gar nicht mehr genau. Es gibt ja auch in der Christenheit dann verschiedene Vorstellungen, wie der Name ausgesprochen wird. Wir wissen nur, also die Juden sprechen den Namen nur in Namen aus, also zum Beispiel Josaphat, da ist also vorne der Gottesname drin, Jehoshaphat. Jeho wäre da sozusagen die Kurzform, sind dann nur drei Buchstaben von den vier im Gottesnamen. Der Gottesname ist ja aus J-H-W-H und bei Jeho vorne wäre es halt nur J-H-W. weil das W als O gesprochen wird dann in dem Fall. Oder wenn der Gottesname hinten dran ist, zum Beispiel bei Jeschajahu, Jesaja, da ist also am Ende Jahu. Aber das wäre auch wieder nur J-H-W. Also der vierte Buchstabe fehlt da. In diesen Kontexten sprechen sie den Gottesnamen aus. Jedenfalls haben wir in der Bibel dann immer an der Stelle Herr, meistens groß gedruckt. Und Herr kann aber auch klein gedruckt eben das ganz normale Herr sein. Es kann auch im Neuen Testament für Rabbi stehen. Aber wenn man das mal studiert, da wo der Herr steht mit Artikel, der Herr, ist meistens oder in viel mehr Fällen, als ich es dachte, tatsächlich, wenn man es aus dem Kontext studiert, hier der Vater gemeint. Und so können wir den Vater auch noch mehr wieder in unser Bewusstsein bringen. Und ein letztes ist so, dass es auch der Vater immer mehr verschwindet, wenn wir an den großen Ich Bin denken. Weil wir einerseits zu Recht sagen, dass Jesus diesen Gottesnamen auch trägt, dass er auch der große Ich Bin ist, da er ja den Auftrag hatte, als das Wort Gottes uns den Vater zu verkörpern, in der Fülle zu offenbaren. Und im Alten Testament war es natürlich auch so, dass der in der Wolke in Wirklichkeit vor den Israeliten hergezogen ist, so erklärt es uns ja auch die Bibel, dass das Jesus selber war, auch wenn Gott gesprochen hat, also er war der Engel des Herrn, wird er auch oft genannt, und wenn Gott gesprochen hat, weil sein Wort ja, Jesus Christus ist ja das Wort Gottes, da war Jesus immer präsent, aber es war ja nicht dafür da, um jetzt wirklich den Vater plötzlich zu vergessen oder auszublenden. Ich denke, dass diese ganzen Sachen große Auswirkungen haben. Einerseits Auswirkungen auf die Familie, wenn der Vater so in den Hintergrund gerät, dann ist auch die Rolle des Vaters in der Familie vielleicht nicht mehr die, die sie sein sollte. Wir sehen das ja heute in der Gesellschaft. Patriarchalisch zu sein gilt ja als etwas sehr Negatives. Und ich denke, dass Gott auch kein Patriarch ist, der, was heißt ja, der Vater herrscht, heißt ja Patriarch. Gott herrscht ja nicht in diesem unterdrückerischen Sinne, wie das oft wahrgenommen wird. Man müsste vielleicht das Wort patriagapisch erfinden, also Gott liebt, der Vater liebt, dass er die größte Quelle der Liebe ist. Und wenn wir das übernehmen würden in unsere Familien, dann würde sich dort, denke ich, auch viel ändern. Es hat auch Auswirkungen auf die Gemeinde, wenn der Vater so weit in den Hintergrund rückt. Und nicht umsonst haben wir heute in der Gemeinde diese Diskussion, die Frage der Rolle der Frau und des Mannes. Und ich möchte darauf gleich noch mal kurz eingehen. Aber ich denke, dass dieses große Auswirkungen hat, beten wir zum Vater oder beten wir kaum noch zum Vater und nur noch zu Jesus? Und es hat auch eben große Auswirkungen auf die Mission. Wir machen seit als Adventisten schon 100 Jahre Moslem-Mission mit mehr oder weniger bescheidenen Resultaten. 100 Jahre auch in der Türkei. Ein Freund von mir ist dort lange Pastor gewesen. Er ist selber Moslem, als Moslem geboren und versteht sich auch heute noch als muslimischer Adventist, hat dort die Gemeinde geleitet. Und oft ist es in diesen Ländern so, dass alle, die dort Adventisten werden, doch letztlich aus dem christlichen Hintergrund kommen, dass wir mit unserer Botschaft fast keine Chance haben, Moslems oder Juden zu erreichen, weil wir vergessen haben, dass der Vater derjenige ist, der all dieses Lob empfangen soll und unsere Gebete. Und weil es fast den Eindruck hat, in manchen Teilen der Welt ist es noch, wir haben ja länger in Südamerika gelebt und dort findet man es in den Gemeinden oft, dass schon in der Gemeinde zum Beispiel ein großes Jesusbild einfach an der Wand gemalt ist oder bei allen Liedern, PowerPoint-Präsentationen, wo man mitsingt, sieht man Jesusbilder in allen Variationen, teilweise sogar Szenen aus der Passion Christi von Mel Gibson laufen im Hintergrund, während du das Lied singst, also ein Film, den ich mir selber nie angeguckt habe und mir eigentlich auch nicht angucken will, allein wegen seiner Grausamkeit, aber gut, ich habe dann in der einen Evangelisation dann mein Liederbuch genommen und habe dann unten drunter den Text noch lesen können und musste mir diese Filmszene nicht anschauen. Was ich sagen will, ist, man hat den Eindruck dort, wenn man in die Gemeinde geht, dass unser Gott Jesus ist. Das heißt nun nicht, dass ich in irgendeiner Form Zweifel an der Göttlichkeit Jesu sehen will, aber unser Gott laut der Bibel Aber Jesus hat gesagt, ich gehe zu eurem Gott und zu meinem Gott. Das hat er nach der Auferstehung gesagt. Das hat er auch gesagt in Johannes. Und das hat er auch gesagt in Offenbarung, als er dem Johannes nochmal erschienen ist. Unser Gott ist derselbe Gott, den die Juden angebetet haben, ist derselbe Gott, den die Moslems anbeten und dass natürlich viele ein falsches Gottesbild haben, ein völlig falsches. Das ist eine Problematik, die aber auch uns als Adventisten betreffen kann. So denke ich, dass es wichtig ist heute wieder, dass wir Jesu Anliegen erkennen. Er möchte uns zum Vater führen. Und wir sollen stark und mutig sein, auch uns, unser Herz dem Vater zu geben und vielleicht auch unsere Sünden bekennen, da wo wir gar nicht drüber nachgedacht haben oder das alles einfach so salopp nehmen und uns auch langsam von einer biblischen Sprache mehr und mehr entfernen, weil wir halt auch die traditionellen Formen des Christentums um uns herum in anderen Gemeinden immer mehr sehen und uns vielleicht dadurch auch beeinflussen lassen. Jesus hat gesagt, wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Ein wunderbarer Text. Und auch dann nachher in Offenbarung 3, wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Das heißt, wenn wir mit Jesus auf seinem Thron sitzen, warum? Dann werden wir schließlich mit dem Vater auch auf dem Thron sitzen. Er will uns ganz nah ans Vaterherz bringen. Ja, jetzt habe ich noch ein zweites Thema, was ich nur ganz kurz andeuten will und wir haben es auch vorhin schon angedeutet. Wir sollen nicht nur stark und mutig sein, dem Vater zu begegnen, dem eine enge Beziehung zum Vater aufzubauen, die sich in nichts an Intensität und Enge von unserer Beziehung zu Jesus unterscheidet, sondern wir sind auch aufgefordert, stark und mutig zu sein, zum Beispiel als Männer in dieser Welt heute, in den Familien, in den Gemeinden. Adam, sagt der Paulus, der Text wird heute nicht gern zitiert, Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und daraus leitet er ab, im Prinzip, dass Adam so einen kleinen Zeitvorsprung hatte und dadurch auch mehr Verantwortung. Ich habe mal einen Artikel geschrieben, ihr findet den auch im Internet, wenn ihr meinen Namen eingibt und den Titel »Warum fragte Gott den Mann zuerst?« Eva hat doch zuerst gesündigt, aber Gott fragt den Mann zuerst, denn dadurch, dass er eben so einen Moment lang vor Eva schon geschaffen wurde, war er im Prinzip auch wie, naja, wenn wir Kinder haben und die stellen irgendwas an und dann werden wir wahrscheinlich den Ältesten erstmal fragen, weil wir von ihm davon ausgehen, dass er doch ein bisschen mehr Verantwortung haben müsste. Ja? Er wusste manche Sachen schon vorher. Adam hat die Tiere benannt, bevor Eva geschaffen wurde und er konnte sie an die Hand nehmen und ihr das dann alles zeigen. Daraus haben manche Menschen in der Geschichte abgeleitet, dass die Frau weniger Wert hätte, was völliger Unsinn ist, weil eigentlich wenn, dann ist es andersrum. Der Mensch hat ja mehr Wert als ein Elefant, obwohl er nach dem Elefanten geschaffen wurde. Die Frau wurde nach dem Mann geschaffen, also muss sie eigentlich, wenn, dann mehr Wert haben als der Mann. Kommt auch hinzu, dass die Frau komplexer ist, weil ein Mann kann jetzt kein Kind zur Welt bringen und allein diese ganze Anlage, das zu machen, ist viel komplexer als beim Mann. Gott war gnädig mit dem Mann, er hat ihn etwas früher geschaffen und ihn etwas größer und stärker gebaut, damit er keinen Minderwertigkeitskomplex kriegt deswegen. Also von daher hat der Feminismus seine Berechtigung, dass er die Frau aus der Unterdrückung befreit hat. Die Frau hat denselben Wert mindestens wie der Mann und auf jeden Fall auch dieselben Rechte. Wenn jemand ableiten will aus der Bibel, dass eine Frau weniger Rechte hat, dass sie beispielsweise keinen Autoführerschein machen darf oder dass sie keine Firma führen darf oder so. Das wäre aus der Bibel, denke ich, nicht abzuleiten. Die Frau in Sprüche 31 war eine sehr unternehmerisch tätig und hat ihre eigene Firma gehabt. Und ich denke, auch in den Gemeinden können Frauen viele, viele Aufgaben machen. Aber wer wird von Gott denn zur Verantwortung gezogen als erstes? Und da sollten wir als Männer doch wieder uns bewusst werden, wir haben die Verantwortung und die Frauen können auch die Männer darin ermutigen zu sagen, nehmt auch diese Verantwortung wahr und ihnen auch Raum dafür geben. Denn warum ist es so, dass viele Männer unsere Gemeinden verlassen, wenn nur noch Frauen vorne stehen auf dem Pult? Ich weiß es nicht. Ich habe also manchmal den Eindruck, dass auch junge Männer sich in dieser östrogenlastigen Atmosphäre dann nicht irgendwie ihren Platz nicht finden. Ja? Wir brauchen auch wieder diesen Raum dafür, dass Männer ihre Verantwortung wahrnehmen können. Also soll uns dieser Text in Josua auch Mut machen? Sei du nur stark und sehr mutig. Die Männer einerseits Mut machen, die Verantwortung zu übernehmen, den Frauen Mut machen, auch Männern die Gelegenheit zu geben, diese Verantwortung zu übernehmen, vielleicht auch erstmal Fehler zu machen und nicht gleich irgendwie denken, ich muss diese Rolle auch noch an mich nehmen und dann hinterher unter der Doppelbelastung komplett zusammenzubrechen. Sei du nur stark und sehr mutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du weise handelst überall, wo du hingehst. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du Gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Und da schließt sich wieder der Kreis zu dem Thema, was wir vorher hatten. Sei stark und sei mutig. Als Mann, als Frau, als Vater, als Mutter, aber sei eben auch stark und mutig, indem du wirklich nach dem Gesetz handelst und davon weder zur Linken noch zur Rechten abweichst. Und was hat Jesus gesagt, als er gefragt wurde, Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, und er hätte hier auch noch ergänzen können, wie er es an anderer Stelle gemacht hat, und meinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Ich mache euch Mut, den Vater noch neuer und enger kennenzulernen und auch wirklich diesen Schritt zu wagen und auch darauf zu achten, wie wir uns da formulieren, auch in der Öffentlichkeit, in den Gemeinden, um anderen auch Mut zu machen, da das richtige Verständnis zu haben, Gott zu erkennen, wie Jesus ihn uns gezeigt hat, als der Vater, der er ist. Amen.